Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen zum Programm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Im Sommer 2010 habe ich zusammen mit Benno Wesener eine einwöchige Lesung des Bhagavatam im Stillen Haus besucht. Benno Wesener war bereits 1970 zum ersten Mal im Ashram von Sai Baba. Und so freue ich mich sehr, dass er mir am Rande der Lesung in einem ausführlichen Gespräch über seine langjährige Geschichte mit Baba berichtet hat, über die Geschichte der deutschen Sai-Organisation und über das Leben im Ashram vor 40 Jahren. Hören Sie heute den ersten von zwei Teilen dieses Interviews. Atmavichara, 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 liberation. Atmavichara, 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 liberation. Purify the mind, purify the mind through seva, japa, meditation. Purify. Benno, du bist der Deutsche, der am längsten Swami kennt.
Ja, also es sind jetzt seit März 1970, als ich das erste Mal zu Swami kam, sind es jetzt 40 Jahre. Das ist für mich selber manchmal unglaublich, aber es ist natürlich auch faszinierend zu sehen, was sich so in 40 Jahren erstens, was bei einem sich selber getan natürlich, und das zu verfolgen, wie sich die Dinge entwickelt haben. 1966 hatte ich so dieses Gefühl, ein anderes Leben beginnen zu wollen. Da bin ich ausgestiegen, bin in Europa rumgetrennt, England, Skandinavien, Griechenland, Türkei. Und in Istanbul, die ersten Leute, die von Indien zurückkamen, die hatten irgendwie was an sich. Und dann hat mich das so irgendwie beeindruckt. Nicht so diese aufgesetzten Sachen, wie man es in den 60ern auch hatte, mit Mode und Haare und so. Bin dann Pakistan, Indien getrennt und kam im Sommer nach Indien, bin dann ziemlich schnell durchgefahren. Und das Interessante war, als ich über die Grenze ging nach Indien, es war unheimlich heiß und trotzdem war das so ein berauschendes Erlebnis, die Farben, und es war also schon irgendwie was Besonderes. Ich konnte es damals aber gar nicht erklären. Dann war ich in Nepal und dann bin ich zurück nach Europa, und beim zweiten Anlauf 69 war ich schon ein Jahr in Indien, war auch wieder in Goa. Ich hatte mir immer Post vorausschicken lassen Und als ich nach Bangalore getrennt bin, bin ich zum Postamt und dann ist mitten im Bazaar, als ich gerade so in einem Bazaar war, jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du musst unbedingt den Sai Baba sehen. Naja, ich hatte ja schon ein paar so Ashrams besucht, zwar nicht länger, sondern nur ein paar Tage. Da habe ich gedacht, nee, interessiert mich nicht. Und dann habe ich aber meine Pläne geändert. Statt nach Madras oder Chennai zu trampen, bin ich nach Richtung Hyderabad. Und als ich dort war, ging es so zäh. Ich bin also von Bangalore Richtung Hyderabad ganz, das ist ja schon auf der Strecke nach Puttaparthi, das wusste ich ja damals noch nicht. Und es ging nicht vorwärts und ging nicht vorwärts. Und dann plötzlich hält ein VW-Bus und die amerikanisches Ehepaar, jüngeres, machen die Tür auf. Und da war das erste Mal dieses fast lebensgroße Bild von Swami und hat mich nicht so beeindruckt. Das war auch ein bisschen kitschig. Und da habe ich gedacht, wer ist jetzt das? Schaut aus wie Jimi Hendrix. Hatte so nicht diesen Bezug, obwohl ich selber sehr wild ausgesehen habe, wie ein Sadhu durch Indien gezogen bin mit Dhoti und Matted Hair und solchen Sachen.
Kann man eigentlich sagen, bevor du zu Swami gekommen bist, hast du da gesucht? Hast du Spiritualität gesucht?
Ich denke, dass ich in Indien schon was gesucht habe. Am Anfang war es so ein bisschen das exotische Indien. Wir waren ja so, diese Aussteiger hatten ja sehr dieses Gefühl, die Sadhus waren ihnen sehr nah, weil die halt so wild ausgesehen haben, die langen Haare, gut, das sind Äußerlichkeiten, aber auch, wie man sich so einen Wandermönch vorstellt. Und da konnten wir uns schon assoziieren. Und das war eigentlich mehr das Exotische, Räucherstäbchen anzünden. Dann hatte ich schon damals, als ich im Norden von Indien war, ein ganz starkes Erlebnis, als ich getrennt bin. Das war von Lucknow aus, das ist die Hauptstadt von Uttar Pradesh. Da habe ich plötzlich einen Lift bekommen nach Ayodhya. Und ich wusste noch gar nicht, was Ayodhya überhaupt ist. Und ich kam in diese Stadt rein mit meinem Freund damals noch. Und wir sind da reingekommen, es war Abend, es war ein goldener Himmel und die Tempeldächer haben geschienen. Das war visionsartig, wobei es Realität war. Es war so eine Stimmung, eine Abendstimmung, es war gewaltig. Dann haben uns irgendwelche Leute gleich zu einem Tempel geschleppt, zu einem Guru. Da haben sie uns gleich ordentlich eine Kleidung angezogen und wurden plötzlich eingeweiht. Wir wussten gar nicht, was uns geschah. Und nach 3 Tagen waren wir wieder weg gewesen. Das war so diese Sadhu, erste Stufe als Sadhu durch Indien zu gehen.
Warst du längere Zeit bei einem anderen Guru, einem anderen Meister und wo du schon auch irgendwie Yoga oder irgendwas gelernt hast, bevor du zu Swami kamst?
Also ich kam eigentlich zu Swami vollkommen unbelegt. Gell? Und wie damals diese ganzen jungen Leute, bis auf ein paar, die in New York Yoga gemacht haben, waren alle unbelegt. Ich hatte aber schon diese Sehnsucht. Also es war eine starke Sehnsucht. Ich war in Benares, dann habe ich dann damals diese Gesänge der Sadhus gehört. Das erste Mal sowas Bhajan oder Kirtan ähnliches. Und ich wollte immer so mal eine Trommel spielen, hatte aber überhaupt kein Rhythmusgefühl und habe mir dann so eine Schlangenhauttrommel gekauft und habe halt versucht, so ein bisschen zu singen. Aber es hat natürlich, hatte ich keinen Hintergrund und keine Erfahrung. Aber es war diese ganz starke Sehnsucht da. Als ich dann auf dem Weg nach Puttaparthi war, ohne dass ich es wusste, das amerikanische Ehepaar macht die Tür auf, ich sehe das Bild von Swami, war ich eher skeptisch, wobei ich selber sehr wild ausgesehen habe mit langen Haaren. Dann bin ich nach Puttaparthi mitgefahren, weil sie sagten, da ist ein Festival, aber ich habe was ganz anderes erwartet, so ein typisches Festival in Indien mit vielen heiligen Männern. Dann kam ich nach Puttaparthi und dann war das schon eine ganz andere Atmosphäre dort. Ein paar Tage vor Shivaratri kamen wir, dann war Shivaratri und eine Woche später hatten wir das erste Interview in dieser Gruppe von jungen Leuten, die großteils sich von Indien, vom Reisen kannten, wie wenn Baba sie an den Schnüren hergezogen hätte. Das war wie er der Puppenspieler ist. Naja, eine Woche ging es ziemlich drunter und drüber in meinem Kopf, bevor wir dieses Interview hatten. Und dann hat uns Swami nach Shivaratri reingerufen. Und da hatte ich so rundum jeden einmal gefragt und hatte auch ein kurzes Gespräch hinter dem Vorhang, das damals so 1-2 Minuten, hat er dann eher so über meine Magengeschichten gesprochen, nur ganz kurz. Und da hatte ich so dieses Gefühl, angekommen zu sein. Und zwar die Energie von Swami, während seine Form, da habe ich zu kämpfen gehabt, seine äußere Form, das Gewand und so, da, das hat mich am Anfang eher irritiert, aber es war die Energie, das, was er ausgestrahlt hat, das hat mich ganz stark berührt und ich habe gespürt, hier ist das Ende meiner Reisen.
Die Wunder, das beeindruckt ja am Anfang auch immer sehr.
Haben mich jetzt nicht so interessiert. Viele Dinge, auch mit manchen Yogis, hatte ich so das Gefühl, das sind ein bisschen so Selbstverständlichkeiten. Aber mich haben sie nie so berührt. Das war einfach Swamis unwahrscheinliche Liebe. Nicht wie so andere Yogis in Indien, die eine sehr starke, intensive Kraft haben, wo du in ein Zimmer reingehst und hast so das Gefühl, wie unter Strom oder so überwältigt zu werden, überrollt. Und das war bei Swami nie der Fall. Und das hat mich eigentlich auch unheimlich beeindruckt. Und manchmal hat Swami diesen Vorhang so ein bisschen auf die Seite gezogen. Da hat man gespürt, welche unwahrscheinliche Kraft dahinter steckt. Und dann ging der Vorhang blitzschnell wieder zu. Und manchmal hat man es so sekundenmäßig gespürt. Und dann, wenn der Vorhang wieder verschleiert, wenn wie die immense Kraft verschleiert wurde, ist, glaube ich, auch das, was die Menschen vertragen, aufnehmen können. Das gibt er ihnen. Und er überfordert sie nicht. Und das war für mich auch so ein Zeichen, dass man nicht überrumpelt wird.
Master of Light, you burn brightly within me. Master of Light, you burn brightly within me, illuminate my way home. Oh Sai Baba, you burn brightly. Illuminate my way home. Oh Sai Baba, you burn brightly within me. Illuminate my way home. Oh Radha Krishna, you burn brightly within me, illuminate my way home. Oh Sita Rama, Divine Mother, you burn brightly within me, illuminate my way home. Oh Divine Mother, illuminate
Darf man sich das vorstellen in den 70er Jahren? Du sprichst von Swamis Liebe. Wir kennen das natürlich jetzt im Darshan, so wenn Swami vorbeigeht, als Gefühl. Darf man sich das bei dir ganz konkret vorstellen mit einem innigen Gespräch? Oder wie ist die Liebe ganz konkret in den 70er Jahren? Wie hat Swami das damals gemacht?
Das war einfach so eine tiefe innere Berührung. Waren ja alle so Menschen zwischen 18 und 25. Junge Leute, Hislop und die Leute aus den USA damals, die schon da waren, mit denen hatten wir weniger zu tun. Swami hat uns ein bisschen separat gehalten. Wir waren dann sowas wie Swamis Kindergarten für die ersten westlichen Devotees. Okay. Nach diesem ersten Interview sind wir dann nach Bangalore und hatten immer noch sowas wie ein Privatinterview, ja, tomorrow oder so etwas im Kopf. Das ist dann nie in dieser Form passiert. Wir hatten viele Gespräche. Und abends Bhajan-Klassen mit Swami. Das erste Jahr waren wir sehr intensiv in seiner Nähe. Also auch jeden zweiten Tag, wenn Swami Zeit hatte, hat er uns Bhajans gelernt, hat uns Geschichten aus der Ramayana erzählt oder auch von Krishna.
Wie groß war der Kreis, mit dem er da gesessen
hat? Es waren so 5, 16, 17 junge Leute. Zwei Deutsche, Amerikaner und Australier und Engländer. Also als wir dann nach Whitefield sind, das war ja kurz nach Shivaratri, weil damals die hygienischen Verhältnisse schwierig waren in Puttaparthi. Es gab ja nichts, nur den Tempel. Nicht so wie heute mit den ganzen Verzierungen, sondern ganz einfach. Und zwei Hallen, eine Halle, wo Veranstaltungen waren und nachts Pilger geschlafen haben. Und dann so eine Halle für alleinstehende Frauen. Und so ein paar kleine Häuschen, auch Anni Rajmata hatte da noch gewohnt in einem kleinen Häuschen. Das war's und es gab noch sowas wie so Donorflats, ebenerdig, so ein paar kleine Räumchen, die die Leute dann, die Donors gespendet haben oder bauen haben lassen, da gab's vielleicht so 10, 15. Es waren nicht so viel, gell. Und da gab's auch keinen Wasseranschluss drin, sondern der war nur im Ashram auf dem Gelände. Es war sehr rustikal. Für uns war es das Leben in Puttaparthi mit diesen ganz spartanischen Verhältnissen jetzt kein Problem.
Uns interessiert natürlich diese täglichen Gespräche mit Swami. Worum ging es da? Ging es da auch um persönliche Sachen? Oder?
Als wir alle in Brindavan gewohnt haben, in dem damaligen College Sheds, da ist Swami dann oft rüber in unser Zimmer gekommen oder in dem Raum, wo wir gewohnt haben, hat sich unser Altar angeschaut, wo wir Ramakrishna und die Mutter aufgebaut hatten und hat dann auch manchmal erzählt, aha, Ramakrishna. Und dann ging es auch mit diesen Lehrgesprächen los. Gell? Es waren nicht mehr so Interviews mit persönlichen Geschichten und hat uns denn viel, wir einfach auch von unserem Stand des Wissens her, viel über Ramakrishna, wo wir ein bisschen Bezug dazu hatten, und Ramana Maharishi. Das waren diese beiden Großen, die er uns immer so als Beispiel, auch anhand dieser Heiligen hat er uns Ramakrishna, der Ekstatiker, der vollkommene Bhakti, der vollkommen dann auch in der Mutter aufgegangen ist. Und auf der anderen Seite hat er uns immer Ramana Maharishi, who am I, neti, neti, neti. Das war dieses nicht das, nicht das, nicht das. Also so ein bisschen dieser Jnani-Weg und der Bhakta-Weg, wobei man die ja nicht trennen kann, aber so ein bisschen beispielhaft. Und anhand dieser beiden großen Heiligen hat er uns auch viel versucht zu vermitteln. Auch über Geschichten über die Ebenen, Geschichten von Rama. Er hat uns sogar mal angedeutet, wie er getanzt hat früher. Dann hat er diese Kastanetten oder was ähnlichen Dinge gezeigt, wie er früher auf der Bühne getanzt hat, andeutungsweise. Er hat uns einmal auch so ein paar Yoga-Sachen gezeigt, so ein paar Hatha-Yoga-Übungen. Gell? Wir hatten einen Yoga-Lehrer und dann hatten wir so den Eindruck, er wollte uns beschäftigt halten, was auch sinnvoll war, bevor diese jungen Leute auf dumme Gedanken kommen.
Wie war das in der Zeit? Hast du Swami da als einen guten Freund wahrgenommen, als Guru, als Avatar, als Gott? Wie war deine Wahrnehmung?
Also ich habe vorhin schon mal erzählt, dass ich dieses erste Interview, wo ich gespürt habe, ich bin hier angekommen, da hatte ich diesen starken Bezug zu Swami. Swami hat diese Wellen und diesen Ozean, diesen Sturm auf dem Ozean geglättet. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Er hat ja oft gesagt, meine Liebe ist größer wie 1000 Mütter. Und wir hatten doch das Gefühl, dass er die Mutter dieser ganzen jungen Menschen waren, die alle auf der Suche waren. Ganz unterschiedlichen Hintergrund, sozialen Hintergrund, aber alle irgendwie auf der Suche. Und wenn wir auch noch nicht so konkret wussten, wo es lang geht. Deswegen war das auch ein Kindergartenstatus damals für uns. Wami hat uns erst einmal angeleitet, um was geht es hier? Was ist Spiritualität? Auch nicht nur dieses exotische Räucherstäbchen schwenken oder Hare Rama, Hare Krishna singen. Es war ein ganz tiefes Gefühl und ich denke, sonst wären wir gar nicht dort gelandet. Und dann ging es halt Schritt für Schritt. Hat Swami uns erst einmal diese Bhajans gelernt. Den ersten Auftritt hatten wir in Puttaparthi im Juli, dann bei Guru Purnima, wo die Westerner das erste Mal gesungen haben. Dann beim Dasara-Fest hat er uns dann auch eingekleidet, neu. Und da gibt es dann ganz nette Geschichten. Wir haben ja dann, als wir in Brindavan gewohnt haben, circa 2 Monate, dann ging die Universität wieder, das College wieder los. Und dann sind wir in Swamis Haus reingezogen. Die Frauen sind mehr so im Bereich da hinten, wo die Frauen der Hausbesitzer oder die Menschen, die dort Swami auch versorgt oder Hausbesitzer waren oder für ihn gearbeitet haben. Die Frauen haben dort einen Raum gehabt und wir Jungs genau unter Swamis Raum, so war so ein, wo die Treppe runterkam, von seinen Zimmern oben im ersten Stock, dort haben wir unser Gepäck, das war ein kleiner Raum, und haben im Park geschlafen. Ja, weil es zu klein war.
Ich muss mich entschuldigen, dass ich so profane Dinge frage. Wir können ja spirituell, wissen wir ganz viel und haben viel ganz gut. Aber es ist natürlich eine seltene Gelegenheit. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass du dann mit Swami dann das Bad geteilt hast. Und da das ist natürlich spannend für uns, weil das so lange her
also,
ist.
Also Swami hatte seinen Bereich, wo wir nie hochgekommen sind. Er war ja damals, als ich angekommen bin, erst so 43, 44 und Jahre alt. Und er hat jetzt diesen ganz persönlichen Bereich. Da hatte ich auch nie so diesen Einblick. Und wir haben das auch respektiert. Da ist nie jemand die Treppe hoch und hätte das gewagt. Gell? Weil das ist Swamis Bereich, der erste Stock da oben. Da haben wir nichts verloren. Wir sind außerdem Gäste in seinem Haus. Und das war für circa einen Monat. Einmal kam Ravi Shankar, einmal kam ein Yogi, der ziemlich bekannt war in Indien, Chinmayananda. Später kam auch mal Muktananda, das sind so Yogis, die in den 70er Jahren ziemlich bekannt waren und haben Swami besucht. Und es war also schon auch interessant, die Menschen, auch Persönlichkeiten, die damals schon bekannt waren, die Minister auch, aber mit denen, die kannten wir natürlich jetzt nicht, die indischen Minister.
Du hattest heute im Studienkreis erwähnt von den dunklen Zeiten, die wir natürlich alle kennen, die wir da bei Swami sitzen. Gab es das damals auch so in dieser Nähe zu Swami? Gab es da auch dunkle Zeiten für dich?
Es gab sicher Zeiten, wo eher das Problem in der Gruppe lag. Also wir haben ja sehr eng auf der Veranda die Jungs nebeneinander auf den Strommatten Monate gelebt. Unter diesen, was heißt Bedingungen, für mich waren das ideale Bedingungen. Ich bin vorher ein Jahr durch Indien gezogen. Du hast einen Platz zum Schlafen, etwas zu essen und du und Swami in der Nähe. Was wollten wir mehr? Aber es gab eher dann in der Gruppe Konflikte über die Art, was Swami gesagt hat. Es ist ja oft in Gesprächen so, dass Swami in der Gruppe was sagt und man kommt raus und jeder erzählt die Sache mit einer anderen Blickwinkel. Und da gab es in der Gruppe schon auch mal Konflikte, weil dann manche stark dominante Personen, die haben gesagt, so hat Swami gesagt und wir müssen das und das, mehr Disziplin oder was immer auch. Und andere haben was anderes verstanden. Und es gab nach einem Jahr mal diesen Bruch in der Gruppe.
Und konnte man bei so einer Gelegenheit einfach zu Swami hingehen und sagen, hier Swami, wir haben hier einen Streit, sag mal, wie du das gemeint hast?
Nee, eigentlich jetzt wenig. Swami hat uns zwar dann gerufen, wenn ein starker Druck in der Gruppe war, ein Konflikt, und hat versucht, es auch auf einer spirituellen Ebene. Er hat jetzt nicht dieses Problem direkt angesprochen. Er hat nur immer wieder auch darauf hingewiesen, was für mich damals ganz deutlich war, jeder Einzelne hat seinen ganz speziellen Bezug zu Swami. Und wir dürfen nicht so eine Art Gruppenbewusstsein übernehmen, unsere eigene Erfahrung so wegwerfen, sondern wir müssen immer bei diesem ganz persönlichen Bezug zu Swami bleiben. Sonst nehmen wir Sachen an, die nicht von uns selbst kommen. Die bringen dann auch diese spirituellen Konflikte mit sich, weil sie nicht echt gewachsen sind. Und das ist natürlich in der Gruppe, die so eng zusammenlebt, ist es natürlich ein schwieriger Prozess. Ich denke, für mich selber kann ich sprechen, dass ich mal so eine dunkle Zeit hatte nach einem Jahr. Dunkle Zeit war es gar nicht so stark. Nach einem Jahr, als Swami nach Bombay ist und alles so ein bisschen verstreut gelebt haben, wir haben auf einer Farm so ein Zimmer gehabt. Wenn Swami weg war, dann ist es ungefähr so wie Eltern und Kinder, sturmfreie Bude. Und dann hatte man so dieses Gefühl, ein bisschen lockerer jetzt die Sachen anzugehen, auch mal über die Stränge zu schlagen bei Einzelnen, die dann nach Bangalore sind und haben mal richtig wieder gegessen, manche vielleicht auch mal ein Fleisch gegessen in Bangalore irgendwo. Das gab es sicher. Dann war ich 2 Wochen weg und bin in einen anderen Ashram gefahren, eigentlich nicht um einen neuen Lehrer zu suchen, sondern von dem Ashram hatte ich gehört in Kerala, Ramdas Ashram. Und war ein schöner, kleiner, richtig schnuckerlicher Ashram. Da wollte ich mich erholen. Und da hatte ich dann diese 2 Wochen fast jeden Tag einen Traum von Swami. Okay? Ich habe eigentlich Swami auf Wiedersehen gesagt. Aber er hat mich einfach im Traum besucht. Und dann hatte ich gespürt, dieses sogenannte Bruch, den ich so gedacht habe, jetzt ist Schluss und ich gehe jetzt diese Zeit, was mache ich hier überhaupt? Und diese ganzen Zweifel, das war dann plötzlich, ich habe einfach gespürt, das war alles nur Mind.
Talk to me. Tell
Dann bin ich zurück nach Puttaparthi und da hat sich die Situation auch in Puttaparthi verändert. Die Gruppe war viel offener, es waren neue Leute, im Alte sind gegangen. Und da hatte ich ein ganz starkes Erlebnis, als ich zurückkam, nach ein oder zwei Tagen, saß ich oben auf dem Dach von so einem Gebäude, wo wir da geschlafen haben, auf dem Dach der Rajmata, der Königin, am Weg zum Meditationsbaum. Und da hatte ich so dieses Gefühl, plötzlich, ich war da meditiert und das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt, dann habe ich mich so zurückgelehnt, plötzlich hat es mich überkommen. Ich hatte so ein Gefühl von totaler Einheit, ohne Swamis Gegenwart. Und da hatte ich so dieses Gefühl, das ist es, um das geht's. Ich hatte zwar vorher mal schon mal so ein starkes Erlebnis während der Darshan, wo Swami zwar im Hintergrund vorbeigegangen ist, aber es mich nicht tangiert hat, sondern ich plötzlich von innen heraus ein ganz starkes Gefühl der Einheit, des Verschmelzens gespürt habe. Das waren alles Prozesse, wo ich lernen musste, ja, und jeder von uns. Ich selber war ich immer so das Kaninchen vor der Schlange mit Swami. Ich habe mich nicht immer so getraut, ihn so direkt zu fragen. Swami hat dann oft über andere gesprochen, die so selbstbewusster waren, ja. Oder wir hatten so ein, zwei starke Persönlichkeiten, die hat Swami dann oft benutzt, so mit denen gesprochen, aber im Prinzip auch mit den anderen. Und ich war immer viel zu scheu und ängstlich und ich hatte auch kein Selbstbewusstsein richtig. Und das war auch interessant. Ich hatte diese Snakeskin-Trommeln in Bangalore gekauft und dann hat Swami mit uns Bhajans geübt und ich habe dann immer so ein bisschen klack, klack, klack gemacht und nicht so laut, weil ich hatte kein Rhythmusgefühl. Dann hat Swami manchmal sogar die Trommel genommen, hat gezeigt, wie man die spielt, dann sind wir wieder zurückgegeben. Es war alles sehr familiär und dann hatten wir, als wir Westerner, haben ja dann, nachdem Swami uns ja die Bhajans üben hat lassen, so nach einem halben Jahr auch regelmäßig im Mandir gesungen. Mit vorne mit den indischen Sängern. Wir hatten reservierte Plätze. Wir saßen immer vorne in der zweiten Reihe und unsere Sänger in der ersten Reihe. Und da hatte ich dann immer die Trommel gespielt. Wir saßen ja vielleicht 3 Meter von Swami. Das ging 2 Monate und ich habe mich immer hinter dem Vordermann versteckt. War so verunsichert. Das ging über 2 Monate. Und dann eines Tages, als ich da saß mit meiner Trommel, da habe ich Swami angeschaut und dann hatte ich irgendwie die Augen so zugemacht, habe mich gar nicht auf seine physische Form konzentriert, sondern da ging es wie unheimliche Energie, ging durch meinen Körper, in meinen Arm rein und meine Hand ging und meine Trommel ging los wie die Rakete. Und ich habe getrommelt und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, auf jeden Fall wie wild habe ich dann getrommelt. Es war ja nicht so eine laute Trommel. Aber plötzlich hatte ich so einen Grundrhythmus und den habe ich eigentlich immer noch. Ich habe es also nie noch ausgebaut oder so, sondern hatte so das Gefühl, diesen Bhajan-Grundrhythmus drin zu haben.
Wie war der Tagesablauf? Also Bhaja Singh Darshan oder wie war das damals?
Ja, früh sind wir zum Omkaram und haben am Nagasankirtanam teilgenommen. Auch das Suprabhatam ist ja früh auch gesungen worden, damals von den Schülern noch. Damals gab es so Brahmin-Schüler, so eine kleine Gruppe. Manche sind auch hoch an Meditationsbaum und haben den Sonnenaufgang dann dort, haben da meditiert. Das war also ziemlich frei gehalten. Es gab nicht einen Zwang, an diesen Sachen teilzunehmen. Und dann gab es irgendwann früh Swamis Darshan und um 9 Uhr oder 8:30 wurde gesungen. Nach dem Darshan entweder hat uns reingerufen oder in Puttaparthi ist ja Swami immer etwas distanzierter. Ich hatte immer empfunden, Whitefield ist so Krishna-like und Puttaparthi ist Shiva, Shakti. Dann hat uns Swami reingerufen oder wir haben dann selber gelesen oder uns beschäftigt. Dann mussten wir diese alltäglichen Sachen, sich Wasser holen am Wassertap. Und da ist mittags, in der Mittagszeit, wenn Swami sich zurückgezogen hatte, sind wir manchmal in die Felder, Chitravati. Und Chitravati war ja nicht viel Wasser. Sind weiter in die Reisfelder rein, da gab es Brunnen, da sind wir geschwommen in den Brunnen. Und solche Sachen konnten wir, die Jungs zumindest, noch machen. Nachmittags gab es dann Swamis Darshan und dann eben auch wieder Bhajans und abends halt nochmal die Meditation. Und dann war eigentlich der Tag schon auch ausgefüllt.
Ja, das war ja eine wunderbare Zeit. Wie ist das zu Ende gegangen? Was hat dich dazu gebracht, nach Deutschland zurückzufliegen?
Also 1972, ich hatte schon mal überlegt, 71 zurückzugehen, aber ich hatte irgendwo keine Lust, über Land zu trampen. Es war mal irgendwie, die Zeit war irgendwie ein bisschen vorbei, seit ich bei Swami war, nach 1,5 Jahren. Und plötzlich schreiben Freunde aus Nürnberg, sie kommen mit dem VW-Bus auf den Weg nach Indien. Und dann habe ich die in Goa getroffen und habe die mit zu Swami genommen. Dann waren wir 6 Wochen dort auch. Und dann bin ich bis April geblieben und habe dann die Freunde von mir im Norden dann wieder getroffen. Und das war auch interessant. Als ich abgereist bin, mich verabschiedet habe von Swami so innerlich, da bin ich dann so über die Ostküste nach Kalkutta, beziehungsweise in Puri, das ist eine heilige Stadt unterhalb von Kalkutta, laufe ich über die Straße mit einem Amerikaner zusammen aus Puttaparthi. Und der wollte auch nach Kalkutta. Und plötzlich hält Mr. Kasturis Sohn, hält plötzlich im Auto an. Und Satya Narayana, der spätere Präsident von der Sai-Organisation in Indien, die halten plötzlich beide an und sagen, hey, ihr wart doch von Puttaparthi. Und dann sprechen sie uns an und haben gesagt, kommt nach Kalkutta. Und haben uns nach Kalkutta eingeladen. Dann sind wir nach Kalkutta und wurden halt bei den Devotees, haben dort gesungen auch und haben uns sehr schön betreut und haben uns auch einen Platz in so einem Book-Laden gegeben, wo wir dann ein bisschen für uns waren. Dann plötzlich hören wir, Swami ist in Delhi, kommt nach Delhi. Das war ganz überraschend, weil ich glaube, er war schon ein paar Jahre nicht mehr im Norden. Und dann sind wir mit dem Zug nach Delhi gefahren. Das heißt, auf meinem Weg nach außerhalb, aus Indien raus, ist Swami nochmal in Delhi gewesen. Und dort haben nochmal auch Freunde von mir, sind dann von Rishikesh gekommen. Und dort haben wir Swami nochmal getroffen dann in diesem Diplomatenviertel.
Aber dieser Entschluss, aus Puttaparthi nach Deutschland zurückzukehren, war das so innerlich auch zu sagen, ja, jetzt ist meine Aussteigerphase vorbei, jetzt mache ich mal was anderes? Oder was hat dich dazu gebracht, überhaupt wieder zurückzugehen?
Das war schon so, dass ich gespürt habe, jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit. Swami hat ja auch öfters angedeutet, wenn ihr im Westen seid, dann gibt es Special Grace. Okay? Special, dann gibt er Kraft, und dass wir auch im Westen leben können. Und für mich war es ganz klar, dass ich nicht mehr so in meinen alten Beruf als Kaufmann zurück wollte, sondern irgendwo was Soziales machen. Selbstständig leben und wenn möglich vielleicht eine Bhajan-Gruppe, aber das war ja damals noch nicht so konkret, weil es gab keine Organisation in Europa, es gab freie Gruppen, hauptsächlich in England, sonst glaube ich auf dem ganzen Kontinent nicht, und hauptsächlich von indischen Devotees. Bin ich dann nach Nürnberg und dann hatten wir auch dort angefangen mit Bhajans. Das war denen einfach vertraut und das hat so ein kleines
Bhajan. Also mit den Freunden, die dich da im VW-Bus geholt haben, mit denen hast du dann deine erste Bhajan-Gruppe
ja,
in Deutschland?
Ja, mehr oder weniger, ja. Genau.
Nur um das mal einzuordnen, wie alt warst du in der Zeit?
Also als ich zu Swami kam, da war ich so 25. Als ich weg bin von Swami so 27.
Und ja, viele Menschen, so viele Devotees von Swami, wenn die ja so Pläne haben für ihr Leben, Berufswunsch oder auch heiraten wollen oder so, die schreiben dann Briefchen und fragen Swami, soll ich das, soll ich dies, soll ich das? War das bei dir auch so oder hast du so gesagt, nee, das kommt schon, wie es kommen soll, oder?
Also ich hatte Swami mal gefragt in einem Brief, auch wegen dem Abreisen, aber ich glaube, den hat er da ignoriert. Ich habe wenig Briefe an Swami geschrieben. Einen Brief mal wegen einem Visum, weil ich war ja 3 Jahre in Indien und mein Visum war ja schon lange nicht mehr gültig. Wir waren drüber, da war ich nicht der Einzige in der Gruppe. Und da habe ich Swami gebeten, was soll ich jetzt machen? Und dann hatte ich aber das Gefühl, nach Bangalore zu fahren. Und das ist auch so eine Geschichte. Swami setzt ja diese Situationen, so Lernprozesse. Als ich in Bangalore war, bin in dieses Office rein, Foreign Registration Office, war vor mir eine Engländerin oder Amerikanerin, die war eine Woche über Aufenthaltsgenehmigung. Die hat ja ein Theater gemacht, der Beamte, da drin. Und ich saß im Hintergrund und habe mir gedacht, wenn der mein Ding sieht, dass ich 3 Jahre über ein Visum bin, beziehungsweise eine Aufenthaltsgenehmigung, dann ist ja wirklich was los. Dann ist diese Amerikanerin gegangen. Amerikanerin, weil Engländer brauchten ja kein Visum. Dann bin ich hin und schaut er meinen Pass an. Schaut zweimal rein, klappt den Pass zu und sagt, tschüss, ich bin nicht zuständig. Geh nach Anantapur. Das ist der Distrikt, wo Puttaparthi zugeordnet ist. Und dann bin ich nach Anantapur, um das zu klären. Und dann komme ich in dieses Foreign Registration Office rein. Da war so eine Engländerin und die nimmt mich einfach so fast schon buchstäblich an der Hand, zerrt mich direkt durch alle Vorzimmer und sagt, den musst du unbedingt ein Visum geben. Die kannte den Officer dort. Und dann hat er sich das halt angeschaut, hat dann mir, ich glaube, ein Exit-Visum gegeben.
Wie ist das in Deutschland hier weitergegangen? Wie hat sich dann eine Gemeinschaft gebildet? Wie hat sich dann ja, die Organisation gebildet? Oder wie ist das gelaufen? Wie ging das los hier?
Also wir haben ja, 1972 gab es ja noch überhaupt keine richtigen Strukturen. Es gab in den USA so freie Gruppen, Sei-Gruppen, wie auch immer sie sich genannt haben. Und dasselbe war bei uns, wir waren eine spontane Bajan-Gruppe, aber es gab jetzt nicht so Regeln oder Auflagen. Es war auch nicht organisiert in Form, in Verbindung mit Indien. Das kam erst nach 1975, bei der zweiten Weltkonferenz wurden die Strukturen gelegt. Ja, das war also diese Zeit, da waren schon so 10, 15 Menschen, das waren halt alles junge Leute, die mal in Indien waren, die sind dann gekommen. Das waren recht schöne Bajans, aber es, wie soll ich sagen, ja, es war jetzt nicht so, das Singen war schön, aber es war jetzt nicht so diese Disziplin, wie man es heute in den Gruppen erlebt. Es war auch viel Kaffeekränzchen danach und so.
Ja, aber erzähl doch mal, wann wurde hier in Deutschland die Organisation gegründet oder war es erst die Vereinigung oder wie ging das los?
Also wir hatten diese Bajan-Gruppen, als ich dann 75 nach Indien bin und hatte dann dort in Prachandi auch Leute aus unserer Gruppe, die die Weltkonferenz mitorganisiert haben. Dann ist diese Weltkonferenz gewesen, dann war ich Teilnehmer und bin dann zurück und habe gesagt, ich miete mir einen Raum. Und dann habe ich so eine Art Ladenwohnung, vorne das Zentrum, Gruppenräumlichkeiten und hinten habe ich im Anbau gewohnt. Da habe ich dann angefangen, so eine Gruppe zu gründen. Wobei die Alten, die früher mitgesungen haben, großteils dann wegblieben, als die dann von den Regeln hörten, waren die nicht mehr sehr begeistert. Und wir waren dann immer so nur so eine Handvoll Menschen. Ich bin oft am Donnerstag alleine dort gesessen, weil es war eine Ladenwohnung, da konnte man direkt rein von außen über die Ladentür. Das war so der Beginn. Und dann 1976 haben wir einen Antrag, dann habe ich Kontakt mit Indien gehabt, mit Indula Shah, der hat damals die paar Zentren und Gruppen selbst betreut, auch über das World Council. Und die Inder haben dann immer auch immer aufmunternde Worte geschickt, ich soll was übersetzen. Das war natürlich über meinem Vermögen. Ich hatte auch nicht in Geld, irgendwas drucken zu lassen. Und damals gab es ein amerikanisches Ehepaar, die haben dann das erste Mal so mit mir Kontakt aufgenommen, weil meine Adresse in den USA als einzige Adresse in Europa überhaupt, außer England, überhaupt aktuell als Sai-Gruppe bekannt war. Dann haben wir einfach so angefangen, ich war sehr stark in Kontakt mit den USA. Die hatten so diese ersten Richtlinien, die haben die ersten Erfahrungen mit Regeln und die Problematik damit. Und da habe ich mich ganz stark an die USA gebunden, weil Freunde von mir auch in der Organisation waren, also die in der früheren Gruppe waren. Aber es war manchmal auch ein Leiden, weil ich hatte diese Regeln so ad hoc so drüber gestülpt und ich bin vom Typ her so, das muss man machen und das. Und das Vermitteln dieser Regeln war schwierig, weil die jungen Leute so aus diesem Hippie-Hintergrund, die wollten keine Regeln. Die wollten singen und tschüss. Und das war, habe ich manchmal immer so ein bisschen gelitten, weil ich habe ein bisschen ältere Leute vermisst, die dem Ganzen so eine Stabilität gegeben hätten, die schon manche Sachen so hinter sich haben.
Wenn man jetzt mal provokativ sagt, damals waren junge Leute wenig Regeln, jetzt sind alte Leute viel Regeln, oder?
Ja, es ist sicher, wir tun uns in Deutschland manchmal schwer, ich konnte da mich an die eigene Nase fassen, dass wir dann Regeln hören, die sind im Kopf und sofort wollen wir die durchsetzen und 100% erfüllen. Ja, Regeln sind eine ganz wichtige Geschichte, Swami spricht ja viel drüber. Aber so drüber gestülpt, ohne dass die Menschen eine Chance haben, sie zu begreifen, das ist ganz schwierig. Und da schießen wir sicher oft übers Ziel hinaus. Also ich kann eine kurze Geschichte, als ich 1985 bei der Weltkonferenz war, da haben denn die Gruppen aus der ganzen Welt so berichtet. Und da hatten die Dänen erzählt, wie bei ihnen die Mitgliedschaft läuft. Und als die so diese ganz strengen Vorgaben erzählt haben, das sind uns allen die Unterkiefer runtergefallen. Den indischen Devotees noch mehr wie mir, wo ich immer dachte, die Deutschen. Aber das war faszinierend, also wie streng die das dann gehandhabt haben. Da hatte ich schon auch so das Gefühl, wenn Regeln kommen, ich habe einen sehr langen Prozess damit gehabt, nicht gleich drauf zu springen, so, das muss sofort erfüllt werden, gell? Sondern zu versuchen, darüber zu sprechen, was ist der Hintergrund und diese ganzen Sachen, die wir ja auch immer wieder von Neuem erfahren müssen.
Eine Regel als Ideal sozusagen vielleicht, oder?
Ja, Swami spricht davon, Regeln braucht es nur, solange der Baum klein ist. Das ist ja eine bekannte Geschichte. Ein kleines Pflänzchen braucht einen Zaun. Und wenn dieses Pflänzchen ein Baum geworden ist, dann braucht es keinen Zaun mehr. Dann engt es dann eher ein. Und wir bewegen uns immer in dieser Phase zwischen kleinen Pflänzchen mit dickem Zaun und dem großen Baum. Oder so, wir haben ja das vor kurzem auch gehabt, vor ein paar Jahren, mit diesen Regeln, mit Ritualen. Als dieser Brief von Torbjörn kam, den ich selber persönlich sehr wichtig fand. Aber ich kann da nicht in die Gruppe reingehen und kann sagen, alles rausräumen oder das gibt's jetzt ab heute nicht mehr, ohne dass ich den Menschen das Gefühl gebe, das sind die und die Hintergründe. Und in dem und dem Rahmen ist es okay, wir müssen achtsam damit umgehen. Diese Dinge verselbstständigen sich auch, und wir erleben das ja auch in den Gruppen. Es wird so ein starres Muster und man hat es schon immer so gemacht und so macht man weiter und weiter und ist oft nicht offen für neue Entwicklungen und man wird so sehr starr, gell, und lässt sich auch nicht mal leicht korrigieren.
Aber wie ist das nachher weitergegangen?
1978 hatte ich dann die ersten Kontakte zu anderen Deutschen. Ich hatte zu München schon Kontakte zu ein paar Devotees, die auch dann in Indien waren, wir kannten uns von der Zeit in Puttaparthi, aber es war noch keine Gruppe in München, die kamen dann nach Nürnberg, wenn wir was gefeiert haben. Und dann hatte ich den ersten Kontakt mit Bonn, 78, und mit Berlin. Da war die Ruth Ganser in Berlin, die war eine kleine Gruppe und die waren schon sehr recht stabil. Die hatten schon jahrelang auch mit Yoga zu tun gehabt vorher. Dann gab es Milena Kunz in Bonn. Und im Bonner Zentrum, da waren auch dann indische Devotees mit dabei. Milena hatte das mit aufgebaut. Wir drei haben dann schon Kontakte gehalten. Ich bin damals mit Super 8 Filmprojektor nach Bonn gefahren und haben diesen Film gezeigt, diese Filme, die Richard Bock damals gedreht hat.
Ja, wer war der erste Deutschlandkoordinator?
Der erste Deutschland, da hatten wir Ruth Ganser erwählt. Und dann gab es so ein vorläufiges Coordinating-Komitee für Europa. Wir hatten starken Kontakt mit Holland, mit Jacques de Baron, die war auch eine der ersten Koordinatoren in Holland. Wir waren 78 von Nürnberg aus auch zu Akandabajans dort. Und dann kam Antonia Kraxi ins Spiel, so um 80 rum. Und dann gab es die ersten Treffen in Magenta auf seinem Grundstück bei Mailand. Dann hat Antonio so die erste Coordinating-Komitee übernommen und die Ruth Ganser war damals noch so die deutsche Koordinatorin. Aber es waren ja bloß drei Zentren, es gab ja nichts groß zu koordinieren. Es gab eher so Kontakt mit Antonio, dann gab es ja die Konferenzen, 83 in Rom, die große, und vorher gab es 81 und 82 gab es mal in Magenta-Treffen, auch Erziehungstreffen. Und dann hatten wir damals 81 oder 82 Bernhard Grube 81 ausgepeilt, denn er war das erste Mal damals in Magenta. Und dann haben wir gesagt, Mensch, der Bernhard wäre der richtige Mann, General. Der wäre der richtige Mann, nicht weil er General war, aber seine Art und seine nüchterne Art und bodenständige Art. Und trotzdem auch so eine, ich meine, er hatte einfach auch eine Präsenz und eine, wie soll ich sagen, er hat einfach auch eine Leitungsperson. Und dann hatten wir uns Werner und Rainer Leonardi, der die Briefe damals angefangen hat, und ich selber, und wir haben gesagt, Bernhard wäre der richtige Mann. Und dann wurden 82, da ist ja dann die SSV gegründet worden. Milena war ja so die erste, die das erste Büchlein publiziert hat. Und dann haben wir diese SSV als Rechtskörper gegründet. Und die Leute in der SSV waren ja identisch mit den Zentrums. Das waren ja eigentlich Gruppenleiter, aber wir haben damals wurden noch Zentrum gesagt. Die drei Zentren in Deutschland, die waren mit in der SSV drin. Es waren fast identische Ämter. Und dann ging es langsam mit diesem Buchzentrum los. Milena, die hatte ja auch ein bisschen mehr Geld, um das vorzufinanzieren. Und dann Ruth Ganser war erst die Vorsitzende der SSV und ein Jahr später, zwei Jahre später ist Bernhard Gruber dann. Und Bernhard ist dann ja auch so richtig reingewachsen, war später ja auch Zonenkoordinator bis in den 90er Jahren und unser erster Deutschlandkoordinator.
An dieser Stelle unterbrechen wir unser Gespräch. Wir werden es in einer der folgenden Sendungen fortsetzen. Ich danke Benno Wesner, dass er seine Erinnerungen mit uns geteilt hat. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Frank Wichmann. Om Jai Sai Ram.
Sigh is awakening, sigh is